Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Vor mir sitzt mein heutiger Sonntagstalk-Gast, Tom. Ich freue mich auf dich. Wilde Lockenmähne. Ich bin ein bisschen neidisch mit meinen kurzen Haaren, muss ich ehrlich sagen. Vor 3 Jahren bist du auf den Kilimandscharo gestapft. Respekt, darüber reden wir heute auch. Freue mich, dass du da bist. Guten Morgen, Tom Belz.
Guten Morgen. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf, liebe Bärbel.
Du magst ja Vorstellungen, wenn man eigentlich sagt, hallo Tom, ich bin Bärbel. Wer bist du?
Genau, ich bin Tom. Ich bin 34 Jahre mittlerweile. Ich bin gelernter Erzieher. Ich komme aus Offenbach am Main und irgendwie bin ich auch in dieses ganze Influencer-Ding irgendwie reingerutscht.
Und hast ein Buch geschrieben. Es heißt Do What You Can't mit einem Bein auf den Kilimandscharo. Du bist der Mann mit einem Bein, der auf den Kilimandscharo gelaufen ist. Aber natürlich ist man ja erstmal ein bisschen irritiert, wenn man den Titel liest und sagt, hey, warum soll ich denn das machen, was ich nicht kann? Ja. Das heißt ja, sich etwas stellen, was wahrscheinlich schwierig wird.
Richtig, aber wir alle haben ja sozusagen, ich sag's gleich vorweg, so jeder hat so sein Kilimandscharo. Ne? Mhm. Also wir haben ganz, ganz viele Hürden und Wege zu gehen, die vielleicht im ersten Moment unschaffbar sind. Aber genau die sollte man dann gehen, weil man dann sich halt am Ende schön auf seine eigene Schulter klopfen kann sagen, guck mal, was ich alles geschafft habe.
Ja, ob das Glücksgefühl dann tatsächlich so groß ist, wenn man da oben steht, wie man sich vorher vorstellen, wenn man unten in der, wie heißt diese Station unten, das Basislager, ne?
Das Camp, genau.
Dann vorstellt, ja. Aber ehrlich gesagt, wir haben doch hier in Hessen und du kommst aus Hessen auch den schönen Feldberg. Warum musste es denn der Kilimandscharo sein?
Ich habe auch gesagt, also der erste und höchste Berg, den ich zuvor erreicht hatte, war der Biberer bei uns in Offenbach, ne? Da ist ja das Fußballstadion und deshalb, also warum der Kilimandscharo? Weil ich aus der Kindheit raus einfach, klar, König der Löwen, da war so ein bisschen die Afrika-Verbundenheit dann auch irgendwie und mein Papa hat ganz, ganz viele Dokumentationen früher geschaut und da war gerade der Kilimandscharo war immer ein Teil davon und dann dachte ich mir so, naja, dann will ich meinem Ich von damals so ein bisschen gerecht werden und will halt etwas machen, was er von damals halt kannte.
Ein Sehnsuchtsort.
Und genau.
Wie ist es dann, wenn man tatsächlich vor diesem Berg dann steht?
Der ist ganz schön hoch. Der ist ganz schön hoch, vor allem wenn man halt eingeflogen kommt und dann sieht man den schon über den Wolken, guckt er dich schon an und winkt dir sozusagen zu. Das ist der Wahnsinn. Und dann landet man und wird dann da quasi in das erste Camp gefahren und dann bereitet man sich so ein bisschen drauf vor und dann stehst du halt vor diesem weißen Riesen und ja, ich war ein bisschen, wow, okay.
Selbst du hattest Respekt, ja? Bis du im Flieger gesessen hast, hast du ja auch schon einiges andere in deinem Leben geleistet. Aber Tansania 2018, der höchste Berg Afrikas. Das heißt, du warst dann auch über den Wolken und hast unter dir so ein Wolkenbett gesehen, als du auf der Spitze warst?
Genau. Also es war relativ weit auch über den Wolken. Wir mussten tatsächlich, an einem Morgen sind wir durch die ganze Wolkendecke durchgelaufen und dann irgendwann hat man zu mir gesagt, so jetzt dreh dich mal um, komm mal aus deinem Trapp raus und dann habe ich mich umgedreht und dann waren da die ganzen Wolken, die ich eben gerade so durchlaufen habe. War super, super gut.
Aha. Bist du jetzt immer noch ein Bergsteiger und ein Wanderer? Ich meine, wir hatten ja jetzt die Pandemie, ja.
Genau.
Wir haben alle viel unsere Abstandsspaziergänge gemacht mit Freunden und Verwandten. Ehrlich gesagt, mittlerweile kannst du mich mit Spazierengehen fast ein bisschen jagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wanderst du noch oder kletterst du dann noch?
Also, wenn es nicht gerade bei mir vor der Haustür sein muss, meine Freundin hatte gestern gesagt, komm, lass uns doch mal ein bisschen rausgehen, spazieren gehen, dann schon. Also, ich komme jetzt gerade erst wieder von einem Videodreh, war in der Fränkischen Schweiz und das hat mir auch wieder sehr, sehr gut getan, bin gerne geklettert. Vor der Pandemie immer noch jetzt nach der Pandemie oder während der Pandemie und bin gerne draußen, doch. Also ich vermisse es so ein bisschen, wieder ins Ausland zu kommen und da halt auch wandern und klettern zu gehen.
Also die Sehnsucht wird sicherlich bald gestillt, aber bis wir alle wieder weiterreisen können, dein bester Tipp hier in Hessen?
Na, nicht der Biberer Berg. Klettern, die Boulderhalle in Frankfurt hat jetzt wieder aufgemacht.
Ah ja, siehst du?
Also
guck mal,
sowas.
Da kann man auch schön die Arme und die Finger trainieren.
Genau.
Ob du die brauchtest, ja, um irgendwo hochzukraxeln, klären wir gleich. Freue mich, dass du da bist. Tom Belz. Jede von uns hat ihr persönlichen Kilimandscharo. Das Ziel, die Herausforderung, das Thema, das es zu bezwingen gilt. Die Herausforderung, der sich mein Gast gestellt hat, steckt im Untertitel seines Buches von Do What You Can't, nämlich mit einem Bein auf den Kilimandscharo. Und mit diesen physischen Voraussetzungen, lieber Tom, bist du ein anderer Bergsteiger damit als andere?
Nee. Ganz im Gegenteil. Also Bergsteiger ja auch nur, weil ich jetzt den Kili halt erklommen habe, aber dann...
Ach, der Kili heißt es und den, die es beklommen haben, alles
okay.
Klar.
Nein, also ich fühle mich nicht besonders, fühle mich nicht anders. Es war vielleicht ein bisschen schwerer an der einen oder anderen Stelle.
wie klettert man den Berg hoch mit einem Bein? Man hat auch seinen Rucksack dabei, sein Zelt, was weiß ich, den Napf, wo das Essen da reinkommt oder diesen Blechnapf oder wie nennt ihr das, ihr Bergsteiger?
Teller?
Dieses Equipment. Ach so, Teller.
Nee, also es ist gar nicht so, wie man sich das eigentlich vorstellt. Also wenn man da kurz vorm Kili dann halt steht, also man hat ein riesen Team dabei. Ne? Also wir hatten 46 Leute dabei, die quasi für uns und für das Drehteam sozusagen gearbeitet haben. Ne? Also jeder hat da sozusagen seinen eigenen Job. Ne? Okay. Also der eine trägt das Zelt, der andere baut es auf und so. Also das obliegt nicht dir als Kunde, sage ich mal, deinen eigenen Kram da hochzuschleppen.
Ach so, du buchst das praktisch, genau. Oder ist das alles klar? Was war denn deine Aufgabe oder was stand auf deiner Packliste drauf? Was musstest du mitbringen und was war dein Job?
Also für mich persönlich war mein Job oben ankommen. Mhm. Ich glaube, für den Film, da gab es nicht so wirklich einen Job. Also mir wurde auch von vornherein gesagt, du, wenn du es nicht schaffst, dann ist das genauso toll. Da hab ich gemeint, das ist überhaupt nicht toll. Also ich will oben ankommen und das ist mein Fokus. Und ich habe mich gefühlt, wenn ich alle so ein bisschen irgendwie bei Laune halten muss. Ich bin immer gern so der Klassenclown gewesen und das habe ich da oben sehr, sehr schön ausleben können auch.
Aber der Druck, kann ich mir vorstellen, ist doch ganz schön hoch. Du hast ein Team, die sind auch extra eingeflogen. Du bist eingeflogen. Ja. Du hast es jetzt selber gerade gesagt. Das klingt ja so ein bisschen wie nach Aufgeben. Gibt es schon mal gar nicht.
Nee.
Also war das auch ein großer Druck?
Von mir aus. Ne? Ich habe die Klappe sehr, sehr groß aufgerissen damals, kurz bevor ich dann da hoch bin, habe der Presse Bescheid gesagt, so, hallo, da ist der Tom, der hat nur ein Bein, Tattoos und Locken und der geht jetzt auf den Kili. Und dann haben natürlich alle ganz, ganz viel nachgefragt und mein Management hat sich damals auch sehr, sehr gut drum gekümmert und alle immer so auf Hold gesetzt. Aber dann vor Ort war das dann schon, da hast du schon Muffensausen dann in dem Moment, ne? Weil du dann auf einmal siehst, dass da wie viel Geld und wie viele Leute da involviert sind.
R-E-S-P-E-C-T, Respekt.
Genau. Also es war schon... Ja, nee, also, aber ich habe das versucht abzuschütteln.
Was war denn das, was du versucht hast abzuschütteln?
Naja, dieser Druck, der dann halt aufgebaut wird, wenn du Leuten sagst, ich mache das jetzt und dann haben viele Leute, die es interessant finden, dann so eine Erwartungshaltung. Mhm. So. Mal gucken, ob er es wirklich schafft. Also sowohl positiv als auch negativ. Es gab ganz viele böse Zungen, die auch gesagt haben, ah, das schafft er doch eh nicht.
Aber ich meine, du hast jetzt eben selber gesagt, du bist 34, du lebst ja jetzt schon ein paar Jahre nur mit dem einen Bein. Du hättest auch sagen können, muss ich gar nicht machen.
Genau. Ich wollte es aber machen, weil ich mich immer wieder ertappt habe, diese Sachen, die mir Leute gesagt haben, so du kannst es nicht oder allein die Frage, warum machst du es denn oder warum denn keine Prothese zum Beispiel oder so, das sind alles so Sachen, die mich über Jahre hinweg getriggert haben und ich musste die so ein bisschen abschütteln und das kann ich immer ganz gut, wenn ich eine vermeintliche extreme Sache dann halt mache und das Kili war dann schon... Ja.
Okay, und warum hat der Junge eigentlich oder der junge Mann oder jetzt der Mann keine Prothese, sondern läuft mit einem Bein rum? Man sieht das und hat auch noch zwei Krücken. Das macht dich wahnsinnig. Verstehe ich dich da richtig?
Nee, also wenn Leute auf mich zukommen und mich fragen, dann schon. Aber wenn es dann so in die Richtung geht, so auch der Arme, der braucht Hilfe und ach Gottchen, warum hat er denn keine Prothese? Kann er keine Prothese tragen? An was liegt es denn so, dass man da so, also ich brauche kein Mitleid, sondern ich will eher so, dass Leute auf mich zukommen, sich dafür interessieren, dieses an diesem Paket, was ich einfach irgendwie darstelle, so wie meine Mama es immer sagt. Und da bin ich total offen. Also ich finde, da muss die Gesellschaft auch noch ganz, ganz viel dran arbeiten, dass man so aufeinander zugeht, gerade was dieses inklusive Thema angeht. Aber was die Kili-Sache da angeht, das war einfach so, da musste ich den Tom Belz von damals, also den 8-Jährigen, der an Knochenkrebs erkrankt ist, dem wollte ich das schenken. So guck mal, was aus mir geworden ist.
Dem Kind in dir das schenken?
Genau.
Und hat er das Geschenk angenommen?
Ja, aber... Der Mund ist immer noch auf und ja, ja, also, aber das Fass ist immer noch nicht voll. Also, da
ist ja auch ein ganz schön großes Geschenk, muss man sagen.
Genau.
Für einen 8-Jährigen, für einen 9-Jährigen. Und auf der anderen Seite, das finde ich eben auch ganz spannend, was du gesagt hast, darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen. Du bist ja nicht nur Tom, der Bergsteiger oder der Kili-Besteiger mit dem einen Bein, sondern du bist ja auch noch Tom, der Erzieher, du bist der Freund, du bist der Sohn, du bist ja der Musiker, du bist ja so, so viele Sachen, ja?
Ja.
Also dann auf das eine nur reduziert zu werden, das
wäre langweilig.
Wäre langweilig und wäre auch ein bisschen einseitig. Und von daher würde ich nochmal uns allen ganz gerne diesen Jungen vorstellen auf der Station K324, ne?
Mhm.
Genau, machen wir. Freue mich, dass du da bist, lieber Tom.
Tom Belz ist heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Heute sagt er, stellt euch dem, was ihr nicht könnt. Ein Appell, eben alles, was uns schwerfällt, nicht beiseite zu schieben, sondern genau hinzugucken. Tom ist der Mann, der mit einem Bein auf den Kilimandscharo geklettert ist, als erster Mensch. Er arbeitet als Erzieher, er ist Schlagzeuger. Er war aber auch das Kind mit Knochenkrebs auf der Kinderkrebsstation K34-2 in Frankfurt. Eine hochmoderne Station, aber eigentlich will man da nicht hin als Kind. Wie war das denn bei dir, Tom? Warum bist du da gelandet? Welche Symptome hattest du?
Ich habe damals auf dem Schulhof habe ich einen Schmerz oberhalb meines linken Knies gespürt und wurde daraufhin geröntgt. Und da hat man dann festgestellt, dass ich einen Osteosarkom, einen Knochenkrebs, habe und bin dann nicht über los, sondern direkt auf die Kinderkrebsstation 234 gekommen.
Also das war schon in einem fortgeschrittenen Stadium? Oder kannst du noch mal beschreiben, wie sich der Schmerz anfühlt? Erinnerst du dich noch oder dein Körper sich daran oder vergisst man das?
Doch, doch. Also gerade alles, was mit meinem Beinchen zu tun hat, also daran erinnere ich mich immer noch. Also es war so ein Schmerz, wie wenn du dir dein Knie irgendwie an so einer Kante von einem Tisch angehauen hast. Ne? Wie der Musikerknochen, sagt man dann. Ne? Aber das dann wurde dann immer schlimmer. So schlimm, dass ich irgendwann nicht mehr rennen konnte, nicht mehr fangen spielen konnte und so. Und anfangs hat man das noch mit einer Sportlersalbe dann eingeschmiert, ne, der Papa. Aber das hat dann nach einer Woche, das hat dann zu sehr wehgetan. Und dann reagiert man dann natürlich, ne?
Und dann kommt diese Diagnose, die hat natürlich für eine ganze Familie dann Konsequenzen, am meisten natürlich für dich als kleinen Jungen. Kapiert man eigentlich mit 8 Jahren, was das heißt?
Nee. Ich dachte auch im ersten Moment, das ist richtig cool. Also als es hieß Krankenhaus, dachte ich so, okay, cool. Weil ich dann sowas assoziiert habe wie, ich kriege einen Gips um mich rum. Und wenn man einen Gips bekommt, dann kommen die ganzen Freunde und unterschreiben da drauf.
Ah, ja.
Also ich war natürlich noch in meiner kindlichen Naivität, war ich da voll drin und dachte so, alles klar, da muss ich auch nicht in die Schule gehen.
Ja, und vor allen Dingen hast du auf der Bettkante schön gechillt und da gesessen. Auf einmal kamen Barbara und Boris Becker auch noch vorbei.
Richtig.
Da denkt man ja, ist ja cool hier.
Richtig,
vielleicht.
Sowas kriegt man heutzutage nicht mehr. Genau, ja. Genau. Ja, also es war am ersten Tag tatsächlich, als ich da eingewiesen wurde, kamen Barbara und Boris Becker damals vorbei und dann habe ich noch meine Spielsachen gezeigt, habe noch ein ADAC-T-Shirt bekommen und so. Es wurde mir sehr, sehr leicht gemacht im ersten Moment. Ja.
So ein Charity-Event, aber danach sollte dann gleich eine Kanüle gelegt werden.
Ja.
Das fand dann Tom
überhaupt
nicht gut.
Das fand er gar nicht gut. Das hat man vor allem irgendwie vergessen, mir zu sagen. Also man hat mir zwar gesagt, so, es muss dir wehgetan werden, damit dir später hinaus irgendwie dein Leben erleichtert werden wird, aber eine Kanüle habe ich noch nie vorher bekommen. Das fand ich nicht so gut.
Jetzt ist man heute ja älter. Ich habe jetzt auch schon 2 Söhne. Und wenn man sich vorstellt, die eigenen Kinder bekommen so eine Diagnose, ist das ja aus der Erwachsenensicht nochmal was anderes. Was würdest du denn heute als erwachsener Mann sagen, wie deine Eltern mit deiner Diagnose umgegangen sind, Marion und Klaus?
Furchtbar gut. Furchtbar, furchtbar gut. Also man muss sich vorstellen, ich war ein 8-Jähriger, der ganz, ganz viel Wissen durfte einfach über die Krankheit. Meine Eltern haben mich da beide sehr, sehr gut rangeführt und haben mir in doch so krasse Erwachsenenentscheidungen mich halt mitwirken lassen. Ne? Also sie haben mir von vornherein das Gefühl gegeben, das ist mein Körper und auch ich darf entscheiden und haben nicht irgendwie vorgehaltener Hand irgendwie dann getuschelt oder so, sondern meine Mama war da sehr, sehr ehrlich. Aber,
kannst du mal ein Beispiel nennen, also wo die dich eingebunden haben? Da war sicherlich erstmal eine Chemo mit verbunden
also,
diese Schritte, dann warst du darüber immer informiert?
Ja, also zum Beispiel, man hatte damals, das war ja Mitte der 90er, ich hatte so ein ganz, ganz langes Schwänzchen hinten am Rücken. Kurze Haare, aber dann so ein ganz, ganz langes Schwänzchen und meine Mama hat mir halt relativ früh von der ganzen Krebsgeschichte gesagt, dass den Menschen, die eine Chemotherapie bekommen, die Haare ausfallen werden. Und ich dachte mir so, vielleicht bekomme ich ja gar keinen. Aber meine Mama hat mich genau da abgeholt und hat mir dann gesagt, du Tommy, pass auf, das ist ein Krebs. Und hat mir das dann auf eine ganz kindliche Art und Weise erklärt und hat gesagt, also auch dir werden sehr wahrscheinlich die Haare ausfallen. Deshalb müssen wir irgendwann, das kleine Schwänzchen müssen wir irgendwann abschneiden und retten. Und das war eine ganz, ganz tolle Sache. Und so hat sie mich halt immer wieder an diese Erwachsenen-Themen dann halt rangeführt. Bis zu dem Punkt, als es dann hieß...
Hast du denn noch diesen Haarzopf irgendwo eingerahmt?
Ja, meine Mama hat den zu Hause in so einer kleinen Tüte, in so einem kleinen Schächtelchen, ist das alles noch da, ja. Und bis zu dem Punkt, als es dann hieß, das Bein muss dann ab.
Gut, das ist natürlich nochmal was anderes, ob die Haare ab müssen oder ob dann das Bein ab muss. Ne?
Ja.
Und wie können Eltern einem Jungen sowas erzählen? Wie geht das?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und da hätte man meine Eltern oder zumindest meine Mama mal einladen müssen. Ich weiß noch, dass es ein Tag war, an dem ich gerade gespielt hatte mit meinen Freunden da auf der 32-4 und wurde geholt. Zu dem Zeitpunkt war mein linkes Bein auch schon gebrochen, das heißt, ich konnte nicht mehr so richtig laufen, wurde mit dem Rollstuhl von meiner Mama geholt, wurde in das Krankenzimmer gebracht und dann habe ich mich aufs Bett gesetzt und ich erinnere mich noch an diese gelbfarbene Bettdecke und die Clowns, die da drauf waren und meine Mama hat mir in dem Moment dann, hat sie angefangen zu weinen und hat dann gesagt, du Tommy, der Krebs hat gewonnen. Wir können das Beinchen leider nicht retten. Und dann bin ich halt schier ausgerastet. Ne? Ich hatte so viel Zorn, so viel Wut in mir drin, habe Sachen umgeschmissen, habe auf meine Mama eingeschlagen, habe ihr ganz, ganz schlimme Dinge gesagt, wie ich wünsche, du hättest den Krebs, ich wünsche, dir würden sie das Bein abnehmen oder so. Also jetzt natürlich in der pädagogischen Ausbildung weiß ich, dass das einfach, meine Mama war Mittel zum Zweck. Ne? Ich war so frustriert, ne? Und bin da auch ganz, ganz arg dankbar meiner Mama. Aber also ich will nicht in ihre Haut gesteckt haben zu dem Zeitpunkt.
Aber sie ist diejenige gewesen, die es dir gesagt hat, die Offenheit hatte. Ja. Also auch nicht
den Mut
auch, muss man sagen, genau. Ja. Und trotzdem hast du ja auch Erfahrung gemacht mit Ärzten, die sich sehr viel Zeit genommen haben. Also viele, die diese Sendung vielleicht hören, kennen Termine beim Arzt, die unglaublich hektisch sind.
Ja.
Also du warst eingebunden in ein Netzwerk von Menschen, die dich aufgefangen haben. Und trotzdem ist natürlich die Konsequenz geblieben.
Genau.
Das Bein ist ab.
Genau.
Wir reden drüber heute an diesem Sonntag mit Tom Belz. Bis gleich. Mein Gast im HR3 Sonntagstalk ist Tom Belz. Der war 9 Jahre alt, als klar war, okay, die Chemo reicht nicht. Und wie du gerade erzählt hast, Tom, deine Mutter hat dir gesagt, der Krebs hat gewonnen. Knochenkrebs und das linke Bein muss ab. Das war der Sommer 96, als diese Entscheidung gefallen ist. Als alle in die Ferien gefahren sind und du auf der K32-4 gelegen hast, der Kinderkrebsstation hier in Frankfurt. Dann gibt es einen Eingriff. Und plötzlich ist das Leben anders als vorher?
Ja, ein wenig. Also mal ganz von den Schmerzen abgesehen, wenn man wach wird, ich konnte den Schmerz tatsächlich gar nicht irgendwie zuordnen. Das war von Zehenspitze bis zum Kehlkopf hat ein Schmerz. Also ich habe gar nicht gemerkt, dass da jetzt ein Bein fehlt und eins noch da ist. Mal ganz davon abgesehen, ist man halt in dem ersten Zeitstrang meines Lebens, ist man ein normales Kind, in Anführungszeichen, dann ein krankes Kind. Und dann auf einmal ist man dann ein Kind mit einer Behinderung.
Ja. So teilst du das auch ein, in diese drei Abschnitte?
In meinem Kopf, ja. Also, das ist so wie so ein Zahlenstrahl und der ist dann halt erst grün, dann gelb und dann irgendwie ist er ins Rote dann irgendwie abgerutscht. Ja.
Und was heißt das, zurückzukommen nach den Sommerferien in die Schule? Wahrscheinlich gab es dazwischen noch eine Reha und dann zu sagen, man ist ein Kind mit einer Behinderung. Das waren ja noch die gleichen Klassenkameraden.
Genau, also ich war ja schön in meiner Bubble, in meiner Krebsbubble, in meiner Chemobubble, ne, Krankenhaus, Erwachsene, mit denen ich ganz, ganz viel zu tun hatte, Kinder, die selber an Krebs erkrankt sind. Mhm. Und dann kommst du zurück auf den Pausenhof oder in deiner Klasse. Und das ist schon hart. Also Kinder sind sehr, sehr, sehr ehrlich. Mhm. Ne? Und da war ich der Außenseiter.
Da warst du auch nicht drauf, da kann man kein Kind drauf vorbereiten.
Nein. Nee. Also das war ganz, ganz schwer, auch einfach da wieder anzukommen und eben die Blicke ertragen zu können. Ne, da hat meine Mama mir damals auch geraten, dass man vielleicht mal zu einem Therapeuten geht, damit dass ich sowas aufarbeite und nicht, dass sich sowas nicht staut und so. Das habe ich auch gemacht.
Aber man würde jetzt ja denken, es gibt doch auch eine Klassengemeinschaft. Hätte man nicht über den Elternsprecher und die Eltern das irgendwie gemeinsam regeln können oder die Klassenlehrerin, damit man alle Kinder auch ein bisschen darauf vorbereitet, da sensibler zu sein?
Doch. Also da gab es einen Brief, das weiß ich noch. Da gab es einen Brief, der wurde an alle Eltern, inklusive auch meine Eltern, ironischerweise auch gesendet. Und da stand dann drin, also nur damit ihr Bescheid wisst, wenn der Tom Belz zurückkommt, der hatte Knochenkrebs, hat nur ein Bein. Also wenn eure Kinder irgendwie Fragen haben, können sie sich gerne bei uns melden. Und also das gab es dann schon, nur ich habe denselben Brief dann halt auch bekommen.
Okay, gut, du warst ja schon informiert und wusstest, dass du nur noch ein Bein hast, aber die Fragen waren dann eben, du beschreibst es ja auch in deinem Buch, ganz schön harte Sprüche und die Situation, sich da durchzusetzen, da musst du wahrscheinlich so eine Art innere Hornhaut entwickelt haben und auch viele, viele Stunden gehabt haben, wo man sich einfach dann tatsächlich allein fühlt.
Total, also ich habe mich so stark provoziert gefühlt, allein durch Blicke, allein durch, wenn Leute halt auf mich zugekommen sind, also das ist total schwer für mich, jetzt halt nachzuvollziehen, weil ich jetzt total offen bin für jeden, der halt irgendwie eine Frage hat. Damals war das nicht so.
Also na gut, als Kind will man sein wie alle anderen.
Genau.
Du willst nicht auffallen.
Ja, ja, und das Ding war, in meinem Kopf war ich eigentlich auch noch normal. Ich habe zwar nur noch ein Bein, aber ich will alles irgendwie so machen wie jeder andere auch. Ich nenne es immer so diesen Pinocchio-Effekt. Ne? Ich will ein ganz normaler Junge sein. Ne? Also und so wollte ich halt auch sein. Das war sehr, sehr schwer, weil die Kinder haben dich nicht mitspielen lassen auf dem Pausenhof, beim Fußballspielen alleine. Ne? Weil wie soll denn das gehen? Den kann man doch ganz schnell tunneln. Ne, oder ins Tor haben sie mich auch nicht gestellt, dann beim Fangenspielen haben sie mich nicht mitspielen lassen. Vom Sportunterricht wurde ich am Anfang ausgeschlossen.
Auf die Klassenfahrt musste ein Zivi mit.
Richtig, genau. Das waren alles so, das hat mir am Anfang natürlich, kann man sich dann zurücklehnen und man wird im Rollstuhl geschoben. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, da sagst du, nee, ich will keine Hilfe mehr, ich will doch eigentlich, will ich das selber schaffen.
Ja. Wer hat dir denn Kraft gegeben, das praktisch annehmen zu können? Und du sagst, heute habe ich überhaupt gar kein Thema damit, wenn mich jemand drauf anspricht. Das ist ja auch hat das was mit dem Älterwerden zu tun oder dass man immer mehr in Situationen kommt, in denen man dann auch antworten musste. Wie würdest du das erklären? Weil wenn jetzt, heute sind ja auch noch Blicke da, genau wie auf dem Schulhof.
Ja. Ich glaube, die Grundbasis war, dass meine Eltern einfach immer da waren für mich. Die haben nie gesagt, guck da nicht hin. Also geh auf deine ganz individuelle Art und Weise damit um, wie du halt möchtest. Und am Anfang waren das tatsächlich bei mir, das gebe ich ganz offen ehrlich auch zu, einfach Schläge. Ne? Ich habe mich versucht, irgendwie mit Gewalt irgendwie durchzusetzen. So, bitte guckt mich nicht an und so. Also es war einfach Schwachsinn. Ne? Und irgendwann war es dann aber so, dass meine Eltern gesagt haben, du, wenn du ein normales Fahrrad haben möchtest, dann holen wir dir ein normales Fahrrad. Wenn du irgendwie klettern willst auf dem Baum, dann kletter halt hoch. Du weißt aber genau, dass du halt vielleicht eine kleine Benachteiligung hast, in Anführungszeichen. Wenn du runterfällst, tut es trotzdem weh. Also du musst deinen Weg schon alleine gehen. So, wir können dir nur die Mittel zur Verfügung stellen.
Aber sie haben dir nicht so einen Schutzanzug angezogen und dich gepolstert und versucht vor dem Leben zu schützen. Und haben gesagt, versuch es und teste deine eigenen Grenzen aus.
Genau.
Und trotzdem gab es ja in der Klinik auch noch einen Arzt, den Dr. Klaus Siegler. Genau. Und der ist ja jemand, der muss dich so beeindruckt oder eure Familie dich besonders begleitet haben, dass der eine ganz große Rolle in deinem Leben spielt. Im Buch sowieso, aber bis jetzt.
Heute,
bis heute eigentlich. Und sogar eine Begleitperson zum Kilimandscharo.
Genau, mein Zivi für den Kilimandscharo sozusagen. Genau, Klausi ist ein unbeschreiblicher Mensch. Also er hat eine ganz, ganz tolle Art zu reden, er hat eine ganz, ganz tolle Art mit Menschen umzugehen und er versucht sich wirklich immer vehement in die Person gegenüber hineinzuversetzen. Und das hat er
und
halt.
Und er ist der Leiter der Station oder wie ist euer Kontakt?
Kinderonkologe. Er war damals auch gar nicht auf der Station selber, sondern war nur ambulant. Aber er hatte so den Ruf, dass er mit besonderen Kindern gut umgeht, weil er Psycho-Onkologe halt ist oder damals halt fungiert hat als Psycho-Onkologe. Und ich war halt, wie er es immer sagt, ein charmantes Monster. Also ich bin halt nicht auf die Zunge gefallen gewesen und ich hatte mein Herz am richtigen Fleck und ich war halt auch ein Monster einfach, ne? Und da kam dann halt er und hat halt auch mal auf den Tisch gehauen. Das, wo Ärzte sich dann nicht rangetraut haben, ne? Weil ich dann halt irgendwie mit Sachen geschmissen habe oder so.
Gut, die Wut.
Ja, natürlich.
Diese Wut muss ja auch raus. Wollen wir gleich nochmal über diese Wut reden?
Tom, wir haben gerade über die Wut gesprochen, die du eben als kleiner Junge im Alter von 9 Jahren hattest. Die Wut, als klar war und deine Mama dir gesagt hat, du wirst dein Bein verlieren. Der Krebs hat in diesem Fall der Knochenkrebs gewonnen. Da warst du, wie du selbst sagst, ein richtiges Monster, ein Kindermonster. Hast du heute noch Verständnis für die Wut, die du damals in dir getragen hast?
Ja, absolut. Also ich brauchte ja ein Ventil, ne? Und es waren halt einfach die Menschen, die mir am nächsten waren. Und das waren zu dem damaligen Zeitpunkt meine beiden Eltern, Mama und Papa und dann der Klaus.
Ja. Du warst ein Einzelkind?
Also ich war,
Geschwister gibt es jetzt nicht. Warum hat er dich so lange begleitet? Das ist ja eigentlich außergewöhnlich. Man hat ja eine Diagnose und hat dann eine entsprechende Therapie. Dann geht man vielleicht weiter in Reha und schreibt nochmal, bedankt sich. Dann hängt das Schreiben auf dem Klinikflur.
Genau.
Du hast viele Klinikflure gesehen. Warum ist der Kontakt zu diesem besonderen Onkologen all die Jahre geblieben?
Ich weiß nicht, Klaus, wenn du das jetzt hörst, ich glaube, es ging gar nicht so sehr von deiner Seite aus, sondern es war eher ich derjenige, der ihn brauchte. Weil ich einfach in dieser Krebszeit einfach gemerkt habe, wie wichtig er ist. Dass er so das Bindeglied zwischen der Krankheit und der Heilung einfach war für mich. Ähnlich wie meine Eltern. Und deshalb habe ich einfach so den Kontakt zu ihm einfach immer gesucht, ne? Also er ist jetzt auch weitaus, also er ist mehr als nur ein Freund auch für mich, ne? Also natürlich, er hat mir das Leben gerettet. Das hört er nicht gerne, wenn ich es sage, aber so
komm,
ist es.
Komm, wir sagen es.
Wir sagen es einfach noch. Klausi, du hast mir mein Leben gerettet. Und deshalb, ich finde, dass das die Basis ist einfach viel mehr als nur eine Freundschaft. Und deshalb, also ich war jetzt vor einer Woche, habe ich ihn jetzt wieder Besuch gehabt und dann sagen wir, ja, 2 Stunden treffen uns, trinken Kaffee und dann werden es halt doch 8 oder so, ne? Also es ist
ihr
schön.
Ihr teilt das Leben.
Ja,
aber
total.
Was heißt, er hat das Leben gerettet? Das heißt, wenn man das Bein nicht amputiert hätte, dann hätte sich der Krebs weiter nach oben gefressen.
Genau.
Also diese radikale Entscheidung musste man einfach treffen.
Genau. Und also er hat jetzt nicht die Operation vorgenommen, aber er hat die Nachricht sozusagen überbracht und er hat auch meine Eltern dahingehend betreut und hat dann immer gesagt, wenn wir jetzt nicht amputieren, dann streut er. Der Krebs ist so aggressiv, den kriegen wir mit Chemotherapie nicht in den Griff. Entweder das Bein oder halt dann der ganze Tommy.
Du bist ja jetzt immer noch wieder auch auf Kinderkrebsstationen 2-3 Mal im Jahr.
Genau.
Warum ist dir das denn wichtig, dann nochmal in so ein Zentrum zu gehen? Das heißt ja auch für dich immer nochmal wieder zurückzugehen, auch an die eigenen Wunden in der Begegnung mit den Kindern, die jetzt heute 2021 dann betroffen sind. Warum machst du das?
Also meine Mama hat das immer ganz plump gesagt, die hat gesagt, wenn man aus dieser Scheiße halt irgendwie was Gutes rausziehen kann, warum soll man das dann nicht machen? Also sie hat zum Beispiel auch total dieses Buch halt angeregt. Sie hat gesagt, du Tommy, wenn doch da draußen eine Person ist, die dieses Buch liest und dadurch sich besser fühlt, dann hast du doch schon gewonnen. Doch ich mir, ja okay, ich war nicht für ein Buch eigentlich. Ne? Und deshalb gehe ich gerne irgendwo hin.
Was gibt so den Kindern dann, wenn du vor Ort bist? Was glaubst du, was ist das?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Und ich fühle mich da auch irgendwie ganz komisch, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, was ich den Menschen geben könnte. Ich stelle mich gerne hin und erzähle gerne von meiner Geschichte. Und wenn das Menschen irgendwie inspiriert, weiterbringt, irgendwie hilft, durch eine ganz, ganz schlimme Situation oder vielleicht eine nicht so schlimme Situation zu kommen. Ist ja auch ganz viel, will ich fast sagen, Slapstick, aber es ist halt auch ganz viel Witz, ne, dabei. Ja. Ne? Es sind nicht nur die negativen Sachen, die ich da erfahren habe, sondern auch ganz, ganz viele positive Dinge.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke mir gerade so, da musst du auch immer der sein, der abgibt oder der stark ist oder der sagt, man kann es auch schaffen. Du bist jetzt vielleicht auch so ein Typ, ja? Du bist ja jemand, der sehr outgoing ist, nach vorne. Was ist, wenn man vielleicht ein ganz anderer ist, der sich nicht so viel zutraut, der nicht so stark dem Leben begegnet, der nicht so viel Wut vielleicht in sich hat, sondern das eher implodiert, als es nach draußen
dann zu lassen. Dann ist das vollkommen okay. Dann ist das vollkommen okay. Also mein Weg ist nicht der Weg, den jeder gehen muss. Ne? Ganz im Gegenteil. Wenn du cool mit dir selber bist, wenn du glücklich bist mit deinem Leben, dann kauf dir bitte nicht mein Buch. Ne? So dann, also wozu? Dann kannst du es irgendwie als Türstopper nehmen oder als Feueranzünder oder so.
Ich meine das unabhängig vom Buch, klar. Also man sieht dich als denjenigen, der Skateboard fährt, da mit einem besonderen Skateboard oder surft, auch mit einem besonderen Surfbrett dann vielleicht oder eben auf den Kilimandscharo laufen. Du bist ja immer jemand, der sich dieser Herausforderung auch stellt.
Genau.
Und das bist du oder bist du das, weil ein Bein fehlt und du dir das beweisen musst?
Wahrscheinlich so ein bisschen von beidem. Also ich sehe dieses fehlende Bein als eine riesengroße Möglichkeit für mich. Und sehe aber auch, dass da vielleicht Leute dran profitieren können. Ne? Also vielleicht ist es ja so, dass wenn ich es mache, sich andere Leute dadurch inspiriert fühlen und sagen, ach guck mal, ich sage ja selber, wenn der Belz es macht, dann können es auch eh alle. Ne? Also ich versuche das immer sehr, sehr charmant irgendwie rüberzubringen. Ich will niemanden irgendwie sagen, hey, dein Leben ist irgendwie schlecht, mach was Besseres draus. Also, nee, das mutmaße ich mir nicht. Aber also da gibt's jemanden und der hat es schon mal gemacht und der hat halt nur ein Bein und wenn der es kann, dann kannst du es doch auch.
Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, warum läuft er denn mit einem Bein rum, gibt doch Prothesen. Wahrscheinlich gehst du mir gleich durch die Studiodecke. Aber ich muss dich das trotzdem mal fragen, weil du auch da schon als Schüler im Grunde in der 4. Klasse gesagt hast, will ich nicht.
Genau.
Du bist da sehr, sehr klar. Und woher diese Klarheit kam zu sagen, okay, diesen luftleeren Raum, ja, diesen Makel füllen wir jetzt nicht mit einer Prothese, sondern ich bleibe so, wie ich bin. Ich bin der Tom mit einem Bein. Das besprechen wir gleich. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Mein Gast heute ist Tom Belz, ein Erzieher, der in einer Werkstatt arbeitet für Menschen mit Behinderung und dort für Social Media zuständig ist, der selber sehr, sehr aktiv ist auf Social Media, muss man auch sagen. Ding, 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 die Daumen immer am Smartphone.
Das stimmt.
Aber darüber wollen wir heute nicht so viel reden, lieber Tom. Natürlich, dass du Influencer bist schon, aber eben auch Autor des Buches Do What You Can't. Wir haben gerade noch mal gesagt, er ist der Mann, der mit einem Bein auf den Kilimandscharo zwar geklettert ist, aber du bist ja auch sehr, sehr viel anderes. Und du hast schon früh gesagt, durch den Knochenkrebs ist mir das Bein amputiert worden. Ich möchte aber keine Prothese. Woher kommt dieses Wissen, das nicht zu wollen?
Die haben es mir damals einfach falsch verkauft. Nein, das ist wirklich so.
Also Wer ist die?
Naja, also meine Eltern, dann die Physiotherapeuten, die Ärzte, die kamen alle und haben alle irgendwie mit dem Slogan geworben, du wirst aussehen wie Arnold Schwarzenegger in Terminator 2. Und da dachte ich, okay, cool, das war einer meiner Filme, die ich gerne geschaut habe damals. Und dann kommen die an mit dieser Prothese und ich habe die auch an und das sah total cool aus. Ja? Da hat ein Bein gefehlt, vor allem hatte ich ein Roboterbein. Aber dieses Roboterbein hat sich überhaupt nicht bewegt. Also es war nicht so, wie man sich das jetzt vorstellt.
Im Film bewegt sich doch das Bein, oder?
Richtig, von alleine und auch automatisch. Genau, im Film schon, aber bei mir selber nicht. Ne? Also das war nicht statisch oder so, aber ich hätte das aus der Hüfte alles bewegen müssen. Damals gab es noch keine CPU-Prozessoren oder sowas, das gibt es heutzutage alles. Aber damals war das nicht so. Da hat einfach nur irgendwie so ein Gestell aus verschiedenen Mechanismen zusammenklabustert und das war dann
und
so
wir reden
Bein.
Schon von den 90ern. Wir reden schon von Mitte den 90ern.
Genau. Genau.
Und ist ja auch Wahnsinn, was dann in den Jahren schon
natürlich.
Entwickelt wurde.
Das ist der Wahnsinn. Ich kriege wirklich ganz, ganz viele Anfragen, auch willst du nicht mal testen und könntest du nicht mal. Ich bin da, glaube ich, nicht der Richtige da dafür. Mhm. Also so vom Kopf einfach her. Das ist eine ganz, ganz starke Kopfsache bei mir.
Was sagt dir denn dein Kopf?
Die Prothese ist nicht für dein Leben ausgemacht. Meine Prothese muss für alles und für, ich will nicht warten müssen. So, mein Leben ist ein ICE und die Prothese ist irgendwie so eine Dampflok. Ne, also so, das dauert zu lange. Ich will nicht eine Prothese wechseln oder einen Fuß wechseln müssen, wenn ich jetzt rennen will oder jetzt surfen will oder jetzt klettern will. Das sind immer solche Punkte, wo ich immer sage, nee, das hindert mich. Mhm. Und die Prothese wäre dann genau in diesem Moment meine Behinderung. Und das möchte ich nicht.
Okay, das heißt, du müsstest dann sagen, wenn wir beide jetzt surfen gehen wollen, Moment, ich muss jetzt erst die Prothese ablegen und ich würde schon auf dem Surfboard die erste Runde fahren.
Du, es fängt schon auf der Toilette an. Wenn ich mich hinsetze und tu mein großes Geschäft erlegen, dann steht die Prothese weiterhin vor mir. Also die ziehst du natürlich aus und dann sitzt der Rest, also ich sitze dann auf dem Klo. Das sind so ganz viele Situationen. Und irgendwie, ich fühle mich besser ohne, weil dann kommt die Welt ganz anders auf mich zu.
Aber deine Mom oder deine Eltern waren dann, glaube ich, doch Schwarzenegger-Fans und haben es ja nochmal versucht. Genau. Also die konnten das weniger akzeptieren, dass dieser, ich nenne das jetzt Leerraum, da ist und damit eben auch eine Behinderung sichtbar.
Genau.
Du kannst ja, wenn du deine lange Hose anziehst,
kann man's verdecken.
Wenn der Gang jetzt mit neueren Geräten heute vielleicht sogar extrem geschmeidig wäre, könnte man es ja verdecken. Aber du bist auch gegen das Verdecken.
Genau. Also ich bin nicht per se gegen das Verdecken, wenn jetzt jemand vor mir eine Prothese trägt. Aber bei mir war das, ich wollte
für dich,
das nicht. Genau. Ich dachte mir so, nö, also die Welt hat mir das Beinchen genommen, dann kann die Welt es auch sehen, dachte ich mir damals so mit 10. Und als es dann so Richtung Sport und Aktivitäten ging, da war die Prothese einfach nicht förderlich, da war die hinderlich. Meine Eltern haben halt immer gesagt, Tommy, du musst die Prothese tragen, weil sonst wirst du irgendwann mal aussehen wie Quasimodo von Glöckner von Notre Dame. Du wirst eine Skoliose bekommen. Aber jetzt, guck, ich sitze vor dir. Mhm. Ich sitze gerade.
Also man kann deine Eltern noch beruhigen, mit 34 ist es noch nicht der Fall.
Mama.
Wenn wir uns dann in meinem Alter wiedersehen, dann müssen wir nochmal Bilanz ziehen.
Vielleicht, genau. Aber dann weiß ich auch, ich weiß ja, mit was ich da spiele. Ich weiß ja, dass das so ein bisschen...
Und warum soll das kommen? Weil du auf den Krücken dann gebeugt gehst? Eher nach vorne gebeugt. Die Kraft ist...
Die Kraft wird nicht immer da sein. Ne? Mhm. Meine Handgelenke werden bestimmt irgendwann nicht mehr mitmachen. Meine Schultern vor allem, da wo die ganze Last dann auch drauf ist. Ne? Das eine Bein... Ich weiß nicht, wie lange das noch so geht, aber aktuell, ich habe keine Probleme, ich habe keine Beschwerden. Na, toi, toi, toi.
Wir sitzen jetzt im Studio hier im zweiten Stock und wir sind automatisch die Treppe hochgegangen.
Genau.
War das okay oder hätte ich fragen sollen, ob wir einen Fahrstuhl nehmen?
Der aktive Tom sagt, dann ist gar kein Thema. Der faule Tom sagt, wir hätten gerne auch den Aufzug nehmen können. Also, ja.
Wenn dir heute Menschen begegnen, die dich nicht kennen, merkst du, dass das ein Thema ist?
Ja. Und das ist auch vollkommen okay, aber ich habe da keine Angst mehr davor. Mhm. Ne? Also ich vergleiche das immer gerne, wenn ich in Kindergärten gehe. Ne? Kinder, die irgendwie im Alter von 3 bis 15 oder so, die haben, oder noch älter vielleicht sogar, haben sowas noch nie gesehen. Mhm. Und warum sollen die denn nicht fragen?
Ist dein Bein?
Genau, wo ist dein Bein? Oder warum hast du kein Bein? Wie ziehst du dir die Hose hoch? Mhm. Wie bindest du dir deine Schuhe? Ne? Und die wird dann ganz, ganz ausschweifend dann diskutiert. Und ich finde das gut, weil damit kann ich ja so ein bisschen meinen Teil zur Inklusion beitragen, ne? Zu diesem inklusiven Gedanken.
Fragen die auch, was machst du mit deinem zweiten Schuh?
Das fragen dann Erwachsene, ja. Und ich habe einen Schuhbuddy. Ich habe einen Schuhbuddy.
Das beschreibst du ja, der ist in Süddeutschland.
Genau.
Ihr habt beide einen Ausstatter, du kriegst den...
Den rechten
Schuh und er kriegt den linken Schuh.
Genau. Also ich habe durch einen witzigen Zufall bei einem Event...
Schuhtindern ist das dann.
Quasi, genau. So was müsste es eigentlich mal geben, gell? Aber nee, ich habe den Nikolas auf einem Event von mir kennengelernt, da kam er vorbei und war ganz charmant und auch zurückhaltend und kam gar nicht irgendwie so auf mich zu und sagte, hey, guck mal, ich habe auch nur einen Bein, wir müssen Freunde sein, sondern er wollte gerade schon gehen und ich bin ihm dann hinterhergerichtet und gesagt, hallo, wie geht's? So, und dann war der total charmant und dann habe ich gesagt, ey, eigentlich so, du bist ich nur spiegelverkehrt. Also wollen wir, was hast du für eine Schuhgröße? Und dann hat er gesagt, 43. Er sagt, du, ich habe so viele Schuhe zu Hause. Ich hatte wirklich zwei Umzugskisten, Bärbel, zu Hause.
Weil du einen Sponsor hast, der dich zuschüttet mit diesen Schuhen.
Zum einen das und zum anderen einfach über Jahre hinweg. Ja. Meine Mama hat immer gesagt, behalt die Schuhe, irgendwann wirst du damit mal jemandem eine Freude machen. Und der Nikolaus ist jetzt derjenige.
Deine Mama ist echt eine kluge Frau.
Ja, die denkt sehr weit voraus. Da, wo ich einfach für den Moment einfach lebe, ja.
Ja. Und das heißt, irgendwann sind die Schuhe nach Süddeutschland gereist und haben jemanden glücklich gemacht und der hat dir zwei Kartons nach oben geschickt.
Nicht ganz, Nikolas, wir haben nicht so denselben Stil. Du magst meine Schuhe, ich mag nur manche von deinen.
Nicht hilfebedürftig zu sein, ist ein Thema, was du auch anschneidest in deinem aktuellen Buch Do What You Can't. Das ist ja immer ein Thema, was viele, die eine Einschränkung haben im Leben, diskutieren mit denen, die diese Einschränkung nicht haben. Manchmal gibt es da so eine Art Brücke, die man, glaube ich, noch mal ein bisschen besser bauen müsste verbal. Wollen wir gleich drüber reden?
Können wir gerne machen.
Machen wir. Tom Bales bleibt mein Gast.
Es gibt Menschen, die haben eine physische Einschränkung und freuen sich, wenn man Hilfe anbietet. Es gibt aber auch welche, die werden dann eher ungehalten und wollen das nicht. die, die die Hilfe angeboten haben, sagen dann, hey, ich wollte doch nur nett sein. Es gibt häufig, lieber Tom, eine Art Sprachbarriere zwischen Menschen mit Einschränkungen und Menschen ohne Einschränkungen. Wie können wir das am besten lösen? Die einen sind vielleicht zu schüchtern, um Hilfe zu bitten. Die einen empfinden das als übergriffig.
Kann man nicht, glaube ich. Also ich glaube, das ist so ein sensibles Thema, weil es eben natürlich die Unterschiede gibt zwischen der eine junge Mann, der im Rollstuhl sitzt, benötigt Hilfe, traut sich aber nicht zu fragen. Und dann gibt es aber den lockigen Tom Belz, der sagt, du, wenn ich Hilfe brauche, dann sage ich Bescheid. Ne, ich glaube, das ist super schwierig und für die in Anführungszeichen normalen Menschen auch überhaupt nicht transparent.
Es gibt kein System oder es gibt kein Muster, an dem man das erkennt. Es ist einfach individuell. Es gibt aber etwas so, das beschreibst du in deinem Buch Do What You Can't, Inspiration Porn. Was ist das?
Ja, da werde ich, da wurde ich mal interviewt zu, dass es eine Glorifizierung ist von Menschen, die eine vermeintliche Behinderung haben oder etwas, einen Schicksalsschlag erlitten haben, der dann glorifiziert wird.
Mhm. Und erklär mir das verstehe ich nicht.
Naja, also
wieso wird das glorifiziert? Weil es dich damit zu etwas Besonderem macht? Also wärst du als Tom Belz mit zwei Beinen in Kilimandscharo hochgelaufen,
wahrscheinlich keinen interessiert.
Würden wir wahrscheinlich beide hier nicht sitzen.
Genau.
Und das Kamerateam wäre damals auch nicht dabei gewesen und den Kinderonkologen hätte es gar nicht kennengelernt.
Genau, genau. Nee, das ist es. Nein, so ist es wirklich. Und dann hätte ich auch keine Awards bekommen und vielleicht hätte ich auch nicht die Reichweite oder so. Ne? Man kann es auf der einen Seite ganz, ganz schlecht reden, aber auf der anderen Seite... Ich bin kein Schlechtredner, so, ne. Also, ich spiele damit gerne, ne. Also, ich möchte niemanden irgendwie über den Mund fahren. Jeder darf über dieses ganze Thema, Tom Belz drüber denken und sagen, was er möchte. Ich bin da ganz, ganz offen. Und es gibt, glaube ich, da aber kein richtig und kein falsch.
Ja. Und wofür hast du dann die Preise gewonnen? Die sind dann für herausragende Leistungen mit einer physischen Einschränkung.
Genau.
Also, die hängen aber eben auch die Lobeshymnen und die schönen Worte und die Pokale, die du jetzt alle polieren musst, das hängt eben dann doch davon ab, dass du das alles mit nur einem Bein geschafft hast.
Genau. Und ich habe die aber auch tatsächlich nur genommen, um zum einen ins Fernsehen zu kommen, um die Message so ein bisschen nochmal zu spreaden. Ich habe das so als Plattform genommen. Und auf der anderen Seite hat meine Mama gesagt, wenn dir jemand was schenkt, dann musst du Danke sagen. Stell dir doch mal vor, du willst mir etwas geben, weil du sagst, hey Tom, das hast du wirklich gut gemacht. Das ist ja eigentlich grundlegend was Positives.
Aber ist das dann nicht Inspiration Porn? Also Inspirationsporn,
ja,
um zu
sagen... Ja, genau. Böse Zungen würden das dann so sagen. Deshalb sage ich ja, es gibt kein richtig und kein falsch. Aber würde ich jetzt diesen Zuspruch, den du mir gibst, weil du sagst, hey Tom, das hast du gut gemacht, ist ja letztendlich dasselbe, wie wenn ein Kind ein Auto das allererste Mal erkennbar malt und du sagst, du, hier Kleiner, das hast du sehr, sehr gut gemalt. Ist im Prinzip
finde,
dasselbe.
Es spricht ja auch für sehr viel Kraft und es spricht ja auch für unglaublich viel Energie und dann tatsächlich auch zu sagen, so geht's auch.
Genau.
Ja, das ist mein Weg.
Genau,
den kann
genau.
man ganz individuell
genau.
dann sehen. Oder was war deine Message? Weil du gesagt hast, ich habe die Preise angenommen, um dann nochmal die Message loszuwerden. Was würdest du sagen, ist die Kernmessage?
Naja, meine Message ist halt immer gewesen, meine Behinderung ist keine Entschuldigung. Hm. Also das sage ich ganz klar auch immer so. Ich möchte nicht darauf reduziert werden. Mhm. Ich bin mehr als nur ein nicht vorhandenes Bein. Ich habe auch Locken und Tattoos und ich bin, wie du schon gesagt hast im Teaser, ich bin Erzieher, ich bin Musiker, ich gehe gern surfen, ich gehe gern auf Berge. Ne? Also es gibt nicht nur so dieses eine Ding. So, ich bin einfach mehr.
Und trotzdem musst du mir jetzt nochmal erklären, weil mein Sohn spielt auch Schlagzeug und da weiß ich ja, du brauchst beide Hände und eigentlich beide Füße für die Snare und die Drum und so weiter. Mhm. Wie hast du das dann gemacht? Hat eine Krücke dann die Snare
gar
gedrückt?
Nicht. Ich hab das rechte Bein ist an der Bassdrum und die Hi-Hat, die bleibt entweder halt offen oder halt zu oder du bist halt schnell dran und kannst es mit einer Hand zu und aufmachen. Da gibt's immer Mittel und Wege. Und da ich ja in der Metalband gespielt habe, war die eh immer alles auf und da konnte scheppern und rumpeln. Das war schon okay.
Tom Belz, der Musiker, heute mein Gast beim HR3 Sonntagsshow.
Mein Gast hatte mit 8 Jahren die Diagnose Knochenkrebs. Sein linkes Bein verliert Tom, doch seine ungebremste Lebensmut und Lebenslust und seinen starken Willen nicht. Alles zusammen hilft ihm, die größten Hürden im Leben zu nehmen. Mit 12 Jahren entscheidet sich Tom ganz bewusst gegen eine Prothese, weil er sagt, Mensch, das Ding behindert mich doch eher, als dass es mir hilft. Mit 33 Jahren steht Tom auf dem höchsten Berg Afrikas und streckt siegesbewusst seine Krücken in den Himmel. Und seine Botschaft, lass dir von niemandem einreden, dass du etwas nicht kannst. Folgen könnt ihr dir, Tom, auch auf Instagram als Tom Native, richtig?
Ja. Man könnte dich auch zwischen Bill und Tom Cowlitz stellen und du würdest, glaube ich, als dritter Bruder mit deinen super Locken auch gar nicht auffallen.
Den habe ich auf einer Awardverleihung kennengelernt und Bill hat gesagt, ich finde, du hast krasse Haare. Und ja. das war so ein Ritterschlag für mich. Ja.
Das stimmt auch. Der trägt ja momentan Fukuhila wieder.
Ja, genau.
Das wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig bei deinen Locken vorne mit dem Pony, dann wenn es immer so nach oben steht. Du bist extrem aktiv auf Insta. Warum?
Genau. Das hat alles irgendwie angefangen mit meiner damaligen Bandzeit. Da habe ich immer Bandvideos gemacht über eine Kamera und ganz, ganz viel Schnickschnack drumherum. Bin da auf YouTube gelandet und irgendwie bin ich auf Instagram hängen geblieben. Und das geht ganz, ganz schnell. Wir haben ja auch vorhin hier ein paar Aufnahmen gemacht für meinen Account. Und deshalb, also ich nehme Leute gerne mit in mein Leben einfach.
Wenn die dir dann folgen, was macht das dann mit dir?
Mit mir?
Mhm. Du lädst uns ja ein,
genau,
dir zu folgen.
Genau. Für mich ist das ein Riesenspielplatz. Ne? Mhm. Und dadurch kann ich ganz, ganz viele Projekte verwirklichen. Ich habe ganz, ganz viel Spaß daran, wenn ich teile. Ich denke mir immer so, wenn ich nicht teile, wozu habe ich dann gelebt? Und das ist eine ganz, ganz einfache und simple Art und Weise, mein Leben zu teilen oder meine Projekte oder meine Urlaube oder was auch immer.
Also es kann sein, der Tisch, den du jetzt baust, das kann aber auch das Thema Inklusion sein.
Genau.
Es geht jetzt nicht nur darum, eine gesellschaftspolitische Message dann zu haben, sondern es ist auch der Alltag des Tom Bates. Das kann sein, wir verfolgen dich beim Surfen oder auf der nächsten Expedition.
Genau.
Was steht denn an als nächstes?
Als nächstes bin ich hier gerade dabei, mit meiner Freundin Urlaub zu planen, der jetzt aber hier noch nicht gedroppt wird. Das wird alles dann auf Instagram dann geleakt.
Ach so, mir kannst du das doch sagen. Ich habe mehr Follower als du bei Insta hier.
Meinst du?
Ja,
hast
aber
du?
Natürlich. Hör mal, die Millionen, die wir hier haben im Sonntag.
Ach so, ach hier. Okay. Ich dachte, dein Instagram-Account.
Sag mir jetzt, nach der Zeit der Pandemie, fährst du dann tatsächlich ins Ausland?
Ja.
Oh mein Gott.
Ja.
Gut, die Information kannst du jetzt schon mal rauslassen. Und ansonsten die Zeit der Pandemie, wie war das für dich? Du bist jemand, der immer auch viel machen muss.
Genau,
so schätze ich dich jetzt mal ein.
Es war furchtbar.
Und die Freundin ist noch da, ja?
Die Freundin ist Gott sei Dank noch da. Auch an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße. Ja, Mädchen, schön, dass du noch da geblieben bist in der Pandemiezeit. Aber es war schwierig, ne? Also da gab es schon den einen oder anderen Abend, da haben wir uns einfach gefragt, warum denn jetzt schon wieder Netflix? Warum denn jetzt schon wieder ein Film? Warum können wir denn nicht raus, ne? Man lebt halt ständig in dieser Angst irgendwie. Es war so eine drückende Angst, dass irgendwie die Welt untergeht. Ne?
Also, dass dein Leben mit Netflix endet, das kann ich verstehen, dass das traurig macht. Und dabei bist du doch die Strong Goat. Du warst die ganz harte Bergziege, die dich den Kilimandscharo hochkämpft. Du bist doch eigentlich ein Typ, der raus muss.
Ja, genau. Das macht mir ganz, ganz viel Spaß. Strong Goat, ja. Mbuzi Dume auf Afrikanisch, beziehungsweise auf
Wer hat dich da so genannt? Das war das Team. Wir haben es ja am Anfang der Sendung gesagt. Wir haben angefangen mit dem Kilimandscharo und hören auf mit diesem faszinierenden Berg. Ist das nicht ein bisschen so, dass drumherum alles so flach ist und er erhebt sich so ganz alleine aus dem Nichts, sage ich jetzt
der große,
mal so, als
weiße
Städterin.
Riese. Ja.
Der große weiße Riese. Mhm. Und dann war das Team dort und wie waren die Reaktionen? Haben die erst gesagt, der schafft das gar nicht oder den müssen wir tragen? Oder?
Ja, das war ein bisschen wie, also die haben denen nicht gesagt, dass da jemand kommt, der nur ein Bein hat. Mhm. Und du musst dir vorstellen, da sind ja verschiedene Camps, verschiedene Guides und waren locker 300 Leute, die da auf einem Platz standen. Und da musste man erstmal so sein Camp oder seine Teams finden. Und trotzdem war ich dann so der Mittelpunkt. Es war wie ein Zirkus. Also es wurde gegafft bis zum geht nicht mehr. Ich kann es ja auch verstehen. Ne? Da kommt da so ein zutätowierter, lockiger, einbeiniger Typ vorbei. Und die waren alle ein bisschen überfordert. Weil
aber
dachten,
der Boden ist doch steinig. Dann ist das mal feucht. Dann ist da Schnee. Dann kannst du doch abrutschen.
Ja.
Und deine Krücken und dein eines Bein, ihr habt das alles mitgemacht? Oder brauchtest du die Hände? Oder bist du angeseilt worden?
Es gab eine Wand sozusagen. Mhm. Die Breakfast Wall nennt man die. Und da habe ich mir die Krücken hinten in mein T-Shirt reingesteckt und bin da auf allen dreien hochgekraxelt. Dann ja. Aber ansonsten habe ich alles alleine eigentlich gemacht mit einer Menge Gesang und
Heavy Metal auf den Ohren.
Ja, genau.
Echt?
Ja.
Hattest du Ohrstöpsel drin?
Ich hatte tatsächlich, ich konnte meine Krücken nicht mehr hören, wie sie in das Kiesbett eintunken, jedes Mal bei jedem Schritt. Deshalb habe ich mir irgendwann einen Kopfhörer aufgesetzt, ja.
Okay, und ich nehme Strong Goat als Respektformulierung von denen, die dann mitgekommen sind vom afrikanischen Team. Und wir haben am Anfang der Sendung gesagt, dein Kinderonkologe, der dich aus der Zeit der Kinderkrebsstation kennt, war mit.
Ja.
Den hast du mitgenommen.
Ja.
Und ihr beide habt euch dann oben auf dem Gipfel im Arm gelegen und euch in den Nacken geweint oder?
Geweint haben wir tatsächlich ganz, ganz viel, aber leider hat der Klaus es nicht geschafft, bis ganz nach oben zu kommen. Mhm. Ihn hat leider die Höhenkrankheit erwischt.
Was ist das?
Die Höhenkrankheit, also ist das Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen. Wir waren ja da auf 5000 und noch mehr Metern einfach unterwegs. Da kann es hier richtig, richtig schlecht gehen.
Und das weiß man eben nicht vorher. Man fährt hin, bucht so ein Team, fängt an zu laufen und ab einer bestimmten Höhe hast du genau diese Symptome.
Genau. Und dann wird es halt einfach brenzlig. Ne? Du bist halt auf dem Berg, ab einer gewissen Höhe kommt auch kein Helikopter mehr. und kann nicht holen oder so. Da heißt es dann wirklich, da geht es um Minuten und dann musst du halt einfach dann ein weiteres Camp nach unten laufen. Und so war es dann leider bei uns in der Nacht zum Aufstieg, sind diese Symptome beim Klaus erstanden und dann musste er dann leider zurückbleiben und ich bin dann den Weg alleine gegangen, ja.
Ja, aber im Grunde ist es ja auch ein bisschen symbolisch. Er hat dich supportet
und
den Rest
gesagt.
Musst du alleine gehen.
Ja, aber ich hätte ihn so gerne mitgenommen.
Das glaube ich.
Aber es wird nicht der letzte Berg sein, Klaus, gut, wenn du das hörst.
Also, der Feldberg wartet auf euch. Lieber Tom, es war ein ganz spannender Sonntag. Danke, dass du uns mitgenommen hast in deine Welt. Ich empfehle nochmal dein Buch Do What You Can't mit einem Bein auf den Kilimandscharo. Es ist erschienen bei Fischer. Und ja, vielen Dank.
Danke auch. Sonntag. Vielen, vielen Dank.
Zu Hause in Hessen.